Grüß Sie, mein Gast heute ist Peter Kraus. Herr Kraus, Wop Babaluba?
Der Wop beim Wum.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Peter Kraus, erster deutscher Rock'n'Roller.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. So, diese Zeile, Wop Babaluba, ja. Wop beim Wum, kommt aus Tutti Frutti.
Das ist der Anfang von Tutti Frutti.
Hat nicht nur Little Richard gesungen und Elvis, sondern auch Sie?
Nein, Elvis hat es auch gesungen. Aber Little Richard hat es gesungen und hat es populär gemacht. Und noch populärer hat es Pat Boone gemacht.
Aber noch populärer hat es Peter Kraus gemacht.
Nein, populärer nicht, aber in Deutsch hat es gemacht.
In Deutsch. Das war Ihre erste Platte, ne?
Das war die erste Platte,
ja. So, dann möchte ich jetzt endlich aufklären. Was bedeutet Wop Babaluba?
Das fragen Sie mich zu viel. Geht schon los, das ist die schwerste Frage meines Lebens. Die kommt gleich am Anfang. Nein, keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Jazz-Ausdruck, würde ich jetzt einmal sagen, so wie Schubidubab.
Ja.
Was heißt das?
Oder wie ein Auftakt, ne? Weil steht ja ganz am Anfang von dem Lied.
Ja, das ist eigentlich der Vorzähler.
Ja,
das ist
genau, wieder Auftakt.
1, 2, 3. Jetzt geht's los.
Können Sie schätzen, wie viele tausend Male Sie das gesungen haben auf Konzerten?
Nein, weil so hohe Zahlen kann ich gar nicht. Ich habe es auf alle Fälle, ich glaube, diese Nummer habe ich nahezu in jedem Konzert gesungen.
Und wie viele Konzerte waren es dann insgesamt? Da gibt es doch sicher irgendjemanden, der Buch führt.
Genauso viele, wie ich gesungen habe.
Na, aber Sie haben doch ganz enge Verbindungen zu Fanclubs und Ähnlichem, die Sie seit vielen Jahrzehnten begleiten. Die zählen da doch bestimmt mit.
Nein, also die können alles, so hohe Zahlen können die auch nicht.
Da wäre ich jetzt beleidigt an deren Stelle, auf jeden Fall.
Naja, aber das, ich weiß es nicht, wie viele Konzerte.
Ein hoher Bereich,
ein hoher Vierstellig. Mit Sicherheit. In 70 Jahren läppert sich etwas zusammen.
Machen Sie sich nicht jünger, also in 70 Jahren Künstler da
Künstler,
sein.
Ja, ja.
Richtig, weil jetzt kommt ja der 85. Geburtstag und das ist dann das nächste Mal, dass Sie das vermutlich singen werden, anzählen werden, am 18. März.
Mit Sicherheit.
In München in der Isar-Philharmonie. Jetzt mal im Ernst, haben Sie wirklich keine bessere Idee, diesen dann doch eher besonderen Abend zu verbringen, den 85. Geburtstag?
Na, ist ganz einfach, wenn man so viele Geburtstage gefeiert hat wie ich, dann muss man irgendwann einmal was Neues machen. Und da habe ich mir einfach gedacht, okay, ich feiere jetzt mit meinem Publikum zusammen. Mal sehen, was da passiert. Denn ich ahne aber jetzt schon, dass da Schwierigkeiten auf mich zukommen.
Also Schwierigkeiten?
Na, ich weiß es nicht. Ja, ich meine, die Schwierigkeiten, die man am Anfang nicht bedenkt. Ja, wo kommt die blöde Torte hin? Soll man die auf die Bühne bringen oder nicht auf die Bühne bringen? Und was machen die Kollegen? Und wenn ich die Fans sitze, natürlich vor allem die Hardcore-Fans, wie ich immer sage, die haben schon Karten seit endlos langer Zeit, dann nützt es ja auch nichts, wenn man den Club sagt, bitte keine Geschenke bringen, die bringen trotzdem Geschenke. Ich weiß es nicht, es kommen viele Dinge auf mich zu, die ich nicht einkalkuliert habe, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich finde das ganz lustig, jetzt habe ich immer am Geburtstag eine Einladung gegeben, also an 85, 80, sonst feiere ich, bin kein Feiertyp, muss ich dazu
nicht? Gleich
sagen. Nein, überhaupt nicht. Ich mag das eigentlich gar nicht.
Aber jemand, der beruflich eigentlich für so viele Leute Abende zu feiern macht und zu Partys macht, also die kommen auf ihre Konzerte, das ist ja für die Leute ist das ja ein Höhepunkt.
Ja, das ist klar, aber das ist trotzdem, ich selber feiere nicht gerne. Ich sage auch zum Beispiel, ein böser Spruch von mir ist, ich mag wahnsinnig gerne viele Menschen, aber nur, wenn ich sie von der Bühne aus sehe. Also ich habe sie nicht gerne um mich direkt. Also ich gehe auch in kein Fußballstadion. Ich schaue mir das am Fernsehen an und frage mich immer, wie kann man sich da reintrauen? Mhm. Ja, das ist nicht meine Welt.
Wie geht es Ihnen dann mit Konzerten von anderen Künstlern, wo ja auch sehr viele Menschen auf einem Haufen zusammen sind?
Ja, also in die Stadionkonzerte gehe ich nicht. Mhm. Das schenke ich mir. Ich war einmal bei Pink. Ja, ich muss es nicht haben. Ich muss es nicht haben.
Greift dann da Panik? Oder,
nein,
oder?
Panik nicht.
Es gibt ja viele Leute, die haben einfach Angst vor so großen
Menschen.
Ja,
Panik nicht. Nein, aber ich bin, Rock'n'Roller sind Liebhaber der leisen Töne.
Jetzt einen Moment.
Ja, so ist es.
Ja. Darüber sollte ich jetzt erstmal nachdenken.
Leise Töne. Sehen Sie, ich sage Ihnen Folgendes. Als ich anfing, Konzerttourneen zu machen, als Sänger bei Max Greger, waren das Konzerte. Da passierte nichts. Da kamen Musiker auf die Bühne, es ging ein Licht an und man hat Musik gemacht, 2 Stunden lang und dann ging das Licht aus und die Leute gingen nach Hause. So aus diesen Konzertveranstaltungen ist er inzwischen, ich sage jetzt mal, reine Remedemekiste geworden. Ja? Mhm. Es fliegen Konfettis, es steigen Luftballons. Der Auftritt findet über eine Seilbahn statt oder mit einem Fesselballon oder aus einer Kanone geschossen oder irgend sowas. Das hat ja mit den Konzerten, die ich liebe, hat das nichts mehr zu tun. Deshalb finde ich das toll, dass das so sich entwickelt hat und dass dafür eine große Menge an Menschen hingeht. Aber ich nicht gern.
Und das heißt, bei Ihnen, wenn Sie dann auftreten, wie ab dem...
Passiert gar nichts.
Nur Sie singen. Und
es sind
Musik.
7 Musiker auf der Bühne, die machen eine, glaube ich, sehr gute Musik. Und das wird gut übertragen, technisch, und es ist auch ein Licht da oder mehrere Lichter.
Aber das geht vorher an und danach aus.
Mehr oder weniger. Mhm. Es ist auch eine Videozuspielung da mit Videowand hinten. Aber es werden keine Luftballons steigen und es wird kein Konfetti von oben kommen und nichts.
Aber Peter Kraus wird den Hüftschwung geben.
Richtig.
Ja. Warum ist Peter Kraus 2024 viel besser als 1960?
Ist es so?
Ich weiß es nicht. Sie werden nicht sagen, dass es nicht so ist.
Ich weiß nicht, ob ich besser bin. Anders vielleicht. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen, so aus der alten Zeit. Und finde ich eigentlich gut. Ja? Waren damals neu, aufmüpfig. War wirklich so, dass man sich aufregen konnte. Dass Eltern auch wirklich in Panik verfielen, dass der ihre Töchter verführt mit diesem fürchterlichen Hüftschwung und obszön und alles, was mir nachgesagt wurde. Aber rückblickend, wenn ich das sehe, ich bin einverstanden mit mir.
Gibt es sowas wie eine gute alte Zeit für Sie, der Sie im Zweifel auch nachtrauern?
Ja, aber das hat jetzt mit Gesang nichts zu tun. Gute alte Zeit war zum Beispiel Autofahren, Sportwagen fahren.
Sie fahren doch bis heute Auto, oder?
Ja, aber man kann ja heute nicht mehr fahren, das ist ja lächerlich.
Sie sind ja früher Rennen gefahren auch.
Auch, ja.
Das disst du uns aber nicht mehr mit 85, oder?
Nein, jetzt höre ich auf, ja. Nein,
jetzt hören Sie auf, also Sie machen es noch.
Ich habe aufgehört. Nein, ich habe aufgehört.
Wann haben Sie das letzte Autorennen gefahren?
Nein, das waren keine Autorennen, das sind Rallyes.
Okay.
Wo eigentlich nicht schnell gefahren werden soll, wo aber schnell gefahren wird.
Und Sie schnell gefahren sind.
Richtig.
Dem Autofahren trauern Sie nach?
Nein, einfach an der ganzen Zeit, als man ein Auto noch lieb haben konnte, weil man damit etwas Wahnsinniges anstellen konnte. Heute sind die Autos viel zu schnell, viel zu sicher, viel zu vielversprechend sicher. Ich finde zum Beispiel, die größte Gefahr ist, dass es heißt, das Auto ist so sicher, dass es dich rettet. Mhm. Ja, das heißt also, ich gehe volles Rohr in die Kurve rein, weil im Prospekt steht, das Auto macht das schon für dich. Das gab es ja früher nicht. Mhm. Früher musstest du Auto fahren können.
Der Fahrer wichtiger. Ja. Genauso wie früher bei den Konzerten offensichtlich der Künstler wichtiger war. Das ist vielleicht eine Parallele, wie Sie gerade gesagt haben. Da halt kein Ballyhoo außenrum, kein Fahrsicherheitssystem und kein Luftballon.
Ja, ja, na, die Künstler sind heute schon auch noch wichtig. Es ist das Beiwerk, das früher nicht gab, das wir uns auch gar nicht leisten konnten.
Dann sprechen wir in dieser
Eintrittspreise etwas schmäler waren.
Dann sprechen wir in dieser Stunde nicht über das Beiwerk oder weniger und mehr über Peter Kraus und was in den letzten 85 Jahren bald passiert ist. Auch ein interessanter Titel. Ich weiß gar nicht, ob Sie den auch aufgenommen haben. Wenn, dann völlig anders jedenfalls als James Taylor, A Hound Dog.
You ain't nothing but a hound dog, hound dog, snooping round my door. Hound dog, you ain't nothing but a hound dog, hound dog, you've been snooping round my door. Hound dog, you can wag your tail, ain't gonna fit you no more. Hound dog, when they say that you a high class, baby, I can see through that. Well, I said that you a high class dog, but I can see through that. Baby, I know ain't no real cool cat. Ain't nothing but a hound dog. Hound dog. fidget no more.
Haben Sie das auch gesungen, Peter Kraus? Hound Dog?
Ja, original.
Aber ja, anders als.
Das war nicht der.
Anders als.
Da kann ich eine lustige Geschichte dazu erzählen. Als das Hound Dog rauskam von Elvis Presley, hat er gesungen, You ain't nothing but a hound dog, crachin' all time. Und alle Gott und Welt hat sich gefragt, was ist crachin' all time? Mhm. Es heißt crying.
Crying.
Crying all the time. Und da habe ich mich fürchterlich aufgeregt, weil das Problem, erzähle ich jetzt nebenbei, die Jugend, die für die amerikanischen Rock'n'Roll-Songs begeistert war, hat ja mir den Vorwurf gemacht, dass das nicht so groovt wie die amerikanischen. Hm. Damals hat man zwar noch nicht groovt gesagt, aber ist ja wurscht.
Aber im Prinzip, ja.
Das lag aber daran, dass eine Platte von mir nicht gespielt wurde im Funk, wenn man nicht jedes Wort verstand. Und es sind Platten zurückgekommen, wir haben sie nochmal veröffentlicht, nochmal neu abgewischt. Das hieß wieder, wenn jedes Wort verständlich ist, wird der Rhythmus runtergezogen und leiser gemacht und der Sänger ist vordergründig und es groovt nicht mehr.
Und dass Sie generell auf Deutsch gesungen haben?
Ja, das war klar, das war ja die Idee.
Ja?
Die Idee von mir war ja nichts anderes, als ich gesagt habe, das ist eine Revolution, das ist eine Musik, die jetzt die Jugend begeistert. Es ist jetzt schlussendlich, dass die Jugend sagt, ich möchte Musik machen und der Papa sagt, dann spielst du Geige wie der Opa. Und wie die Oma, das war der Sinn der ganzen Geschichte, dass ich gesagt habe, das muss man in Deutsch machen. So wie Celentano das gesagt hat, das muss man in Italienisch machen. Und Johnny Hallyday in Französisch.
Und war der Sinn dann zu sagen, man ist dann so nah wie möglich am Original, an Presley, Le Richard oder wem auch immer? Oder versucht man dann eben möglichst viel authentisch Peter Kraus auch zu sein von Anfang an?
Nein, die Schwierigkeit war damals etwas zu erfinden, was soundmäßig, also ich sage es jetzt einmal so, dass wenn man das Lied gehört hat, das ich in Deutsch gemacht habe und nicht konzentriert war, sollte es möglichst so klingen wie das Original. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist die Schwierigkeit gewesen. Deshalb habe ich auch Worte verbunden. Also ich weiß jetzt nicht.
Bitte sehr.
Ja, mir fällt aber gerade nichts ein.
Wenn es einfällt, einfach sagen.
Na, ich meine, Verbindung mit, und deshalb hat man mich auch Schluckaufsänger genannt dann, weil dazwischen so O-Laute ein, damit mehr Bindung stand, weil die deutsche Sprache ist ja nun nicht so schön zu singen.
Das ist das, was ich vorhin meinte.
Wie das Amerikanische.
Auch
das
eben im Sinne von Grooven und so weiter.
Ja, ja.
Und da hilft es ja auch, wenn man manches nicht versteht, man groovt besser.
Ja, ja, aber das war verboten.
Hm? Ja.
Das, Sie sehen, mit welchen Schwierigkeiten ich in meiner Jugend auskommen musste.
Ich zünd eine Kerze.
Ja, gut. Ja. Das, zwei, bitte.
Es gab ja vor dem Musiker auch schon den Schauspieler Peter Kraus.
Ja, Gott sei Dank.
Mit 15 losgegangen im fliegenden Klassenzimmer.
Ja.
Wie hat Ihr Vater Ihnen zu der Rolle mitverholfen?
Mein Vater hat mir zu der Rolle mitverholfen. Ich habe mich vorgestellt bei einem normalen Vorstellung.
Heute sagt man Casting.
Aber ja, in der Leopoldstraße standen ungefähr 250 Meter lang Mütter mit ihren Töchtern und Kindern und haben sich bei Kurt Hoffmann und bei Kurt Hoffmann war der Regisseur und Kästner vorgestellt, aber das war... Und ich habe mir da auch vorgestellt und wollte meinen Vater überraschen. Ich habe das Buch zuvor gelesen und habe gesagt, ich bin der Johnny. Ich hatte sehr viel Selbstbewusstsein damals. Mhm. Die Johnny-Rolle spiele ich. Und die haben mich gar nicht beachtet, die zwei. Und ich bin dann, war mit meinem Onkel dort und ich habe zu meinem Onkel gesagt, die verstehen nichts vom Film.
Ja, klar.
Ja, so war das damals. Ich war damals sehr gut. Und ich wollte meinen Vater überraschen und habe ihm das dann auch gebeichtet, erzählt. Und dann hat er gesagt, du, das war eine Promotion-Veranstaltung. Willst du das wirklich spielen? Oder willst du schauen? Dann fahren wir nach Geisel-Gasteig. Dann sind wir nach Geisel-Gasteig rein. Und er
Bavaria Filmstudios.
Ja, Bavaria Filmstudios. Und er kam aufgrund seines Namens natürlich mit mir zu Herrn Kästner. Und der Kurt Hoffmann, der Regisseur, hat Probeaufnahmen gemacht. Und zwei Tage später hat er angerufen und gesagt, willst du die Rolle des Johnny spielen? Ich habe gesagt, ich habe es gewusst.
Weil Ihr Vater ja ohnehin eben in der Branche sozusagen auch unterwegs
war
als Kabarettist, als Sänger, richtig, als Regisseur.
Aber ich muss dazu sagen, die meisten Kinder im fliegenden Klassenzimmer, es war keiner aus dieser Vorstellungsarie. Mhm. Es waren hauptsächlich Kinder aus Familien, entweder Regisseur oder Kameramann. Ich glaube, man hatte damals noch ein bisschen Angst mit Kindern, die überhaupt nichts damit zu tun haben, einen Film zu drehen, was ja heute nicht mehr der Fall sein
wird. Naja, jetzt sprechen wir über das Jahr 1954.
Ja, das war, ne? Also da es gab noch keine anders. Kinderfilme, es war Pünktchen und Anton, klar, hatten sie gedreht.
Vorher hatten Sie eine eher bewegte Kindheit an vielen verschiedenen Schulen, an vielen verschiedenen Städten, oft Internaten, weil eben die Eltern auch so eingespannt waren, oft umgezogen sind. Ja. Wo setzen Ihre Erinnerungen eigentlich ein? Wäre theoretisch ja möglich noch zu Kriegszeiten.
Ja.
Weil aus ja. München ausgebombt, so kamen Sie ja
München ausgebombt, dann sind wir nach Oberndorf. Ja. Da hat meine Großmutter gewohnt und da war es sehr schön. Dann sind wir über die Grenze gegangen. Oberndorf war Laufen. Also kleiner Wurscht. Ort. Und da,
aber wo erste Erinnerung? Gibt es irgendein erstes Bild?
Ja, Salzburg.
Salzburg. Also das war Salzburg. Dann ja, nach dem Krieg.
War dann nach dem Krieg. Ja. Aber ich habe den Krieg eigentlich durch das Ausgebombtsein und das Flüchten aufs Land, hatte ich den eigentlich in sehr schöner Erinnerung. Und ich hatte ihn auch in einer Erinnerung, oder ich habe ihn in einer Erinnerung, wo ich heute noch sage, das hat beeinflusst, dass ich ein Amerika-Fan wurde. Ja? Und zwar war es so, dass mein Vater hat mit seinem Bruder so eine Art Behelfsheim gebaut, wo wir gewohnt haben. Und nebenan war eine alte, schöne, große Villa, die von den Amerikanern besetzt war.
Wir sind jetzt in welcher Stadt?
In Oberndorf,
bei Salzburg. Okay.
Mhm. Ein kleiner Ort. Ja. Und die Amerikaner, die fuhren dort mit ihren Jeeps rum und die haben Kaugummi dabei gehabt und die hatten immer eine Schokolade für mich, sind immer bei uns vorbeigefahren und für mich waren das Götter. Ja? Mhm.
Und später haben die Amerikaner dann auch maßgeblich mit einer Rolle gespielt, logischerweise, dass der Rock'n'Roll in ihr Leben kam.
Ja, schon zuvor. Der Rock'n'Roll war noch gar nicht da. Ich war nur mit amerikanischer Musik, da spielt wieder ein anderes. Dann waren wir in Wien. Dann hat mein Vater nachts, um mehr Geld zu verdienen und auch, weil es ihm Spaß machte, in Bars amerikanische Lieder gesungen, obwohl er kein Englisch konnte und die hat er zu Hause geübt. Das waren dann Songs von Frank Sinatra und so für die amerikanischen GIs und so. Und deshalb bin ich mit der Musik aufgewachsen. Ich konnte englische Lieder und konnte noch gar kein Englisch.
Und dann zurück in München?
Er aber auch nicht.
Und dann zurück in München war es der EFN.
Naja, und dann habe ich mich mit dieser Musik total befasst und dann war es der EFN, genau.
Also der amerikanische Soldatensender, ja. Den es hier zu hören gab eben.
Und irgendwann... Dann habe ich Jazzgitarre angefangen, weil mich diese Musik wirklich fasziniert hat. Also Blues, Swing und Jazz. Ja, und dann kamen irgendwann meine Freunde vom AFN, die ich sehr liebte. Ich wollte auch Englisch lernen, ich wollte die Sprache lernen, ich wollte ins PX reingehen können. Und
PX waren die Läden nur für die amerikanischen Soldaten?
Echte Jeans kaufen und so. Und dann kam der irgendwann und hat gesagt, du, es gibt jetzt in Amerika neue Musik, Gene Vincent and the Blue Caps. Hör mal da rein. Und was weiß ich. Und dann war ich begeistert. Da habe ich gesagt, Gott sei Dank, keine wahnsinnigen Harmonien mehr auf der Gitarre, einfach drei Akkorde und ab geht die Post.
Wunderbar, und so einfach kann es gehen.
Das muss man importieren.
Es geht,
da hatte ich die Idee.
Es geht jetzt auch ein Stück weit mal kurz, ein bisschen komplizierter.
Ja.
Mit einem Stück von Angélique Kidjo, das Sie auch gesungen haben auf Ihrer letzten Platte, Idole. Aber hier ist es mit Sicherheit komplizierter. Summertime auf Bayern 2.
Oh, Summertime gibt so viele Aufnahmen, schön.
Ta tu es dans ta cour. otro hueco. Quiero fin en hueco. Aseo.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Peter Kraus. Alle lieben Peter.
Was macht das mit einem jungen Mann, der noch keine 20 ist? Wenn plötzlich reihenweise die Mädels ekstatisch ausrasten, sobald sie auftreten, in der Nähe sind?
Er fühlt sich wohl.
Ja, vermutlich. Randale, Ohnmachtsgefährdungen. Also ja, natürlich fühlt man sich erstmal wohl, aber gibt es da nicht zeitweise auch Erdungsprobleme?
Ich hatte keine Probleme damit. Wenn man mir vorgeworfen hat, glaube ich, dass ich arrogant war oder mich arrogant benommen habe, was des Öfteren der Fall war, dann war es einfach, Sie müssen sich das damals ganz anders vorstellen. Ich war ja nicht beschützt. Ja? Also es war ja nicht die Zeit, wo du auftreten konntest, so wie heute ein Popstar, mit je unbekannter er ist, desto mehr Bodyguards hat er dabei. Damals, ich musste alles alleine machen. Also ich musste einer aus den Jugendlichen sein, zum Anfassen, dem er in die Haare reingreifen konnte, dem er auf die Schulter klopfte. Und ich bin auch nach den Konzertenauftritten bei Max Greger bin ich durchs Publikum gegangen mit der Gitarre voraus.
Das ging dann doch irgendwann mal gar nicht mehr, weil die sie ja gar nicht mehr hätten durchkommen lassen.
Ja, da gibt es lustige Geschichten. Wir haben nach jedem Konzert in der Anfangsphase hatten wir wahnsinnige Geschichten. Die haben die Scheiben eingedrückt im Hotel. Es waren Mädels bei mir im Zimmer oben. Das glaubt man in der damaligen Zeit gar nicht. Die haben sie da reingeschlichen, was weiß ich. Und es sind Türen eingedrückt, dann sind wir in den nächsten Ort gefahren. Wir sind ja durch Orte gefahren. Ja? Haben den Bürgermeister geholt. Der Max hat gesagt, ihr müsst was machen, ihr müsst eine Polizei haben. Na, das war dort vielleicht. Aber bei uns kann sowas nicht passieren. Am Abend, rums, ist wieder eine Glasscheibe eingebrochen worden und so weiter. Da gab es lustige Geschichten, aber weil niemand damit gerechnet hat, dass das war. Aber wie soll ich das sagen? Ich bin ja deshalb nicht arrogant geworden, aber ich bin natürlich manchmal arrogant erschienen, weil ich natürlich mich geärgert hatte oder weil ich mich verteidigen musste. Oder?
Das heißt, die 50er, denen ja manchmal so ein bisschen anhängt, so grau, miefig, haben Sie vollkommen anders erlebt. Prüde, gar nicht.
Davon habe ich nichts mitbekommen.
Nicht mitbekommen. Nein. War offensichtlich ganz anders. Und alle lieben Peter, weil wir es gerade hören, so hieß dann ein Film von Ihnen auch, aus dem Jahr 59. 1000 Autogrammwünsche pro Tag, ehrlich jetzt?
Ich weiß nicht, ob es 1000 waren, aber in der Hochzeit waren die Säcke so ungefähr einen Meter hoch, die da kamen.
Pro Tag?
Pro Tag. Das war wirklich ein Wahnsinn.
Und ein paar Jahre später sah es dann plötzlich ein bisschen anders aus, weil dann kamen die Beatles.
Ja, das war 63 dann. Ja. 63, ja.
Welches Hühnchen würden Sie gar mit Paul McCartney rupfen, wenn Sie ihn mal treffen?
Keines mehr, weil es geniale Menschen sind, die wir unbedingt gebraucht haben in unserer Musikwelt.
Aber damals?
Damals habe ich gedacht, ich bring's um.
Ja, was ist da anders geworden? Plötzlich haben die Mädels bei jemand anderem gekreist.
Eine ganz einfache Rechnung, die hinterher ganz, ganz gut ausgeht. Du nimmst 4 Mann verschiedenen Typs und hast 4-mal so viel Anhängerinnen. Das ist eigentlich ganz einfach. Tom Jones hat das auch gesagt. Er hat gesagt, das ist ein Wahnsinn, diese Beatles. That's the end of my career. Aber im Nachhinein ist es einfach eine mathematische Rechnung. Oder?
Haben Sie sie gesehen damals im Zirkus Krone in München 66?
Nein.
Das war noch die Protesthaltung, Ihre.
Protesthaltung,
eigentlich. Ja. Na gut, man hätte dann ja sagen können, pass auf, wenn die zu viert, dann steckt man den Peter Kraus zusammen mit...
Habe ich gemacht.
Nicht. Und?
Ich habe das schon gemacht zu Everly Brothers Zeiten. Habe ich Callan Twins und Everly Brothers, habe ich James Brothers gemacht.
Und?
Wir waren ja sehr erfolgreich, Goldene Löwen und so. When You Smile und was weiß ich, was wir alles aufgenommen haben. James Brother war eine sehr gute Gruppe. Ja.
Und dann, als die Beatles kamen, haben sie es probiert mit Protestsongs?
Mit was?
Mit Protestsongs, habe ich gelesen.
Da habe ich in Wien Theater gespielt und wie gesagt, ich habe 3 Monate gespielt und war 3 Monate untertags eigentlich nur mit meinen Flirten mit meiner Frau beschäftigt und Wien kennenlernen. Und da habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, das wäre eigentlich toll, wenn ich jetzt so Protestsongs machen.
So Bob Dylan-mäßig.
Bob Dylan-mäßig. Ja. Und dann habe ich Texte geschrieben, die vielleicht gar nicht so schlecht waren, habe auch Aufnahmen gemacht und habe auch die Beurteilung bekommen, das ist gar nicht so schlecht, aber wer soll dir das abnehmen?
Bisschen schwieriger.
Und dann habe ich sie wieder sein lassen.
Aha. Mit der Frau geflirtet, ihre Frau haben sie quasi vom Plakat runtergeflirtet in Wien damals.
Ja, das ist.
Wie ging das?
Nein, man muss es anders. Meine Frau war Topmodel und Botschafterin der Mode in Wien und hatte zu der Zeit irrsinnig viele riesige Plakate in Wien kleben, die ich vom offenen Auto oder beim Spazierenfahren gesehen habe und ich habe mich in das Plakat verliebt. Mhm. Und in einem Lokal, wo ich dann plötzlich abends war, saß sie am Nebentisch. Mhm. Ja, und dann war es um mich geschehen.
Ich habe in einer Fernsehsendung gesehen, wie ihre Frau die Geschichte erzählt. Da geht es ein bisschen andersrum.
Ja, aber wir haben keine Einigkeit mehr über die Geschichte. Also meine Geschichte ist gut.
Auf alle Fälle. Ich finde es interessant, dass Sie sagen, Sie haben da keine Einigkeit, aber auf der anderen Seite halten Sie immer so hoch das Tapet. Sie haben seitdem über 55 Jahre Ehe inzwischen nie gestritten.
Nee.
Kann das gut gehen?
Das ist wunderbar. Wir halten daran fest.
Ist das nicht unfassbar langweilig?
Nee, mit dieser Frau nicht.
Oh, wenn Sie das jetzt hören.
Nee, aber streiten, nein. Ich könnte Ihnen das jetzt auch als Antwort geben, dass wenn Sie mich fragen, warum bist du noch so fit, sage ich, ich habe so gut wie nie gestritten. Und wenn, dann nicht mit meiner Frau.
Hemmt sich das auf, ich frage Sie das nachher.
Ach so, okay.
Ja, ist okay.
Da habe ich eine andere Antwort.
Ja, danke schön. Ich wollte noch mal kurz auf die Zeit vor der Frau zurück.
Ja.
Das wusste ich nämlich tatsächlich gar nicht. Und das ist jetzt gerade für Bayern wieder oder für München interessant, dass Sie 1967 künstlerischer Leiter der ersten europäischen Großraumdiskothek waren, die in München stand.
Ja, ich war auch Mitbesitzer. Bitte.
Mitbesitzer im Blow-Up.
Ja, habe auch viel Geld verloren.
Heute. Ja, das ist doch gut. Ist das nicht gut gelaufen damals?
Das ist sehr gut gelaufen, aber die Sami Brothers, die das obere haben, die haben ja ein Lokal nach dem anderen aufgemacht. Aha. Und dann ist der Sami, der Obergeschäftsführer, ist abgestürzt mit dem Flugzeug auf dem Flug nach St. Moritz. Mhm. Und dann wurde alles durcheinander geworfen und Blow-Up war das bestgehendste Lokal, aber andere hatten den Schulden und also es war ein heilloses Durcheinander. Man konnte das nicht mehr auseinanderklabüsern. Und
es muss damals legendär wirklich ja gewesen sein. Jimi Hendrix aufgetreten,
ja.
Pink Floyd, Sammy Davis Jr.
Ja.
Also das war ziemlich aufregend.
Ich habe Sammy Davis Jr. engagiert. Das war das Idol meiner Jugend und ich habe ihn dort engagiert.
Echt?
Für 110.000 D-Mark mit Band.
Für einen Abend.
Ja.
Das war damals natürlich nochmal eine ganz andere
Nummer. Aber das Blow-Up hat das reingebracht.
Und der ist dann dort aufgetreten?
Ja.
Aber
ich war nicht einmal da, weil
Sie
ich
nicht nehmen
musste. Nein, ich habe ihn nicht kennengelernt dort.
Aber Sie haben ihn andermal kennengelernt.
Ja, das ist eine andere Geschichte.
Genau, die erzählen wir jetzt auch noch.
Die erzählen Sie jetzt.
Die erzähle ich, Ihre Geschichte. Gut. Ich kann anfangen.
Das ist der Grund, warum ich Mr. Bojangles aufgenommen habe auf meiner neuen CD.
Ja. Weil Sie?
Das war für mich ein Traumgott. Ja. Es war ein Gott, nicht nur, weil er, es war kein Schönling.
Nein.
Auch eine andere Hautfarbe. Wie wird man zum Star? Also kann man nur zum Riesenstar werden, wenn man so gut ist wie Sammy Davis und so steppen kann und tolle Schwedin geheiratet, eine der schönsten Frauen. Und ich habe den vergöttert und ich habe gehört, dass er in Monte Carlo eine Charity-Gala macht. Und ich habe zu meinem Manager gesagt, da müssen wir hin. Und wir sind hingeflogen und es kostete, ich weiß noch genau, 1.000 D-Mark, was damals
wahnsinnig
unheimlich viel Geld war. Und ich musste mir auch noch einen weißen Smoking, eine Dinnerjacke kaufen, weil da unten konnte es nicht mit schwarzem Smoking kommen. Und diese Gesellschaft war so versnobbt, dass als der angesagt wurde, haben die sich nicht einmal umgedreht nach ihm. Ja? Die haben weiter gegessen und weiter geredet und bla bla und Champagner und Sekt hoch und so. Und der arme Kerl hat gearbeitet wie ein Blöder auf der Bühne und es war nichts. Er ist abgestunken, wie wir sagen. Und ich bin mit meinem Manager dann nebenan war so eine finstere Bar mit so langen Tischen, so ein altes Schiff, auf altes Schiff gemacht. Und da saßen wir und plötzlich kam eine Menge von Jungs rein, also seine Musiker waren das. Und die nahmen da an dem langen Tisch Platz und zack, neben mir saß Sammy Davis Jr.
Wow.
Ja.
Toll.
So. Und dann habe ich gedacht, so, bitte, was sage ich jetzt? Ja. Ich muss mit dem ins Gespräch kommen. Und dann sagte er zu mir, hey man, do you speak English? Sagt er, oh yes, of course I said, yes I do, yes I do. That's great man, but I can't talk with you. I'm completely stoned. Bock. Und dann fiel sein Kopf auf die Tischplatte und er schlief ein. Und so saß ich neben ihm.
Und er schlief.
Neben meinem Idol. Und dann irgendwann haben sie ihn mehr oder weniger rausgeführt.
Und trotzdem, oder gerade deswegen, haben Sie jetzt auf der letzten Platte auf Idole zusammen mit Helge Schneider Mr. Bojangles aufgenommen.
Ja.
Smoking, aber frisch polierte Schuhe. Als ich ihn sah, er stand ganz nah vor mir mit seinem schwarzen Hut und schneeweißem Haar. Ein kleines Mädchen stand vor ihm, strahlte ihn an und sagte leise, komm, bitte tanz. Er sprach, ich bin Bojangles, ich war sehr berühmt. Vor langer Zeit, mit Filmen in Schwarz-Weiß, habe ich viel Geld verdient. Doch das liegt so weit. Heute kennt man mich nicht mehr, nur noch hier. Das Mädchen lachte, sagte, ich kenn dich, komm, tanz. Er tanzte, so wie damals, so wie Fred Astaire. Den Old Soft Shoe. Das Mädchen war begeistert, rief los, komm noch mehr. Gerührt schaute ich zu. In seinen Augen, da las ich das Glück, so viel Glück. Und auch ich rief, komm, komm, tanz. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, komm, tanz, tanz. Er zeigte mir ein Foto, als er 20 war, jung und galant. Die Frauen haben ihn geliebt. Er war ein Superstar, überall war er bekannt. Doch irgendwann, irgendwo, irgendwie, ging es langsam mit ihm bergab. Er sagte mir, ich glaub, es fing in London an, ja. Ja, ich trank zu viel. Na ja, und dann die Drogen und ja, dann irgendwann verlor ich mein Ziel. Heute tanzt er schon für einen Drink oder ein Bier. Wenn man nur zu ihm sagt, komm, tanz. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, komm, tanz, tanz. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, komm, tanz, tanz, tanz. Oh, wie schön wär es, Mr.
der Bojangles, wenn du noch bei uns wärst, für uns tanzen könntest. Ja.
Peter Kraus. Mr. Bojangles, zusammen mit Helge Schneider vom Album Idole. Helge Schneider, Peter Kraus, ist es eine Kombination, wo man zunächst nicht spontan drauf kommt? Wie kam es dazu?
Es kam einfach dazu, dass ich mir eingebildet habe, eine Platte zu machen mit Idolen und an meine Gleichgesinnten, sage ich mal, gedacht habe.
Aber jetzt nicht Helge Schneider, ist ein Idol von Ihnen?
Auch in gewisser Weise. Bewundernswert, was der Mann alles kann und was er durchzieht. Und es ist fantastisch. Also ich liebe den Mann.
Und da haben Sie ihm geschrieben?
Wir haben ja Till Brönner auch. Wir haben einfach gesagt, okay, wenn wir dafür für diese CD noch Leute hätten, die schöne Solos rein oder mich begleiten. Und haben, ja,
Götz Alsmann auch noch.
Und
Annette
das
Lison.
Tolle war, sofort.
Haben es alle
ja
gesagt.
Ja, sofort. Ganz schnell ja, und das finde ich toll, dass du sowas machst, dann sind wir dabei und so.
Wir verlosen 3 Exemplare von
ja,
der CD.
Ja, das ist eine gute Idee.
Idole, genau. Wenn Sie es haben wollen, zu Hause schicken Sie einfach eine Mail mit Peter Kraus im Betreff am besten an service@bayern2.de, die 2 als Zahl, service@bayern2.de, mit Ihrer Adresse bis heute um 23 Uhr. Vielleicht sind Sie einer von den 3 Glücklichen, die das dann mithören können. Aber wie das halt heute so ist, Sie haben es nicht mehr so aufgenommen wie in den 60er Jahren und 50er Jahren. Wahrscheinlich jeder für sich allein gesehen haben Sie sich nie, oder?
Nein, zur Aufnahme haben wir uns nicht gesehen, aber gesehen schon.
Ja, ja, insgesamt ja, schon.
Nein.
Aber schon mal zusammen gespielt jetzt?
Nein.
Auch noch nicht?
Nein.
Alles nur, wer weiß, was am 18. passiert. Also ich weiß nur, dass ab 19. März Helge Schneider auch in Bayern tourt. Fängt in Würzburg, glaube ich, allerdings an.
Er ist in Würzburg.
Sie sind am 18.
Und am Vortag und am 17. ist er in Hannover.
Ja gut, das ist ja nicht mehr Bayern. Ja. Also wir präsentieren Helge Schneider jedenfalls ab dem 19.13.
Ja, wir haben telefoniert diesbezüglich, aber ich verstehe das. Ich weiß, was der für einen Terminplan hat und ich weiß von meinen Tourneen, wie wertvoll ein freier Tag ist dazwischen.
Klar.
Und ich habe ihm gesagt, er könnte runterfliegen von Hannover und von München und ich fahre ihn dann persönlich nach Würzburg. Aber ich verstehe es vollkommen.
Sie wären doch wieder viel zu schnell gefahren mit Ihrem Oldtimer.
Nein, in der Zwischenzeit fahre ich nicht mehr schnell. Ich bin vernünftig.
Okay.
Ich passe mich den Umständen immer an.
Haben Sie denn dann Ihren Part und Ihre Parts für den ganzen Songs auf dem Album zu Hause am Luganer See in der Schweiz aufgenommen?
Nein.
Wie sind Sie da überhaupt hingekommen? Da leben Sie schon ganz lange.
Ja, wir haben den zweiten Film mit der Conny gedreht. Wenn die Conny mit dem Peter. Der war im Tessin und zuvor hatte ich ein Motorboot am Starnberger See und da bin ich sehr viel Wasser
schwimmen. Das noch?
Ja.
Das gibt es heute gar nicht mehr, ne? Das ist schon ganz lange
verboten.
Das ist nur die Wasser.
Das wollte ich eben erzählen. Und da ist irgendein, ein Spinner, der Playboy, ist mit dem Boot durchs Undosa-Bad gefahren. Undosa-Bad heißt das, glaube ich.
Gibt es immer noch, ja?
Ja, genau. Und da ist einer, ich glaube, tödlich verletzt worden und dann wurde das Wasserskifahren völlig verboten. Mhm. Und ich habe wie wir da unten gedreht haben, habe ich gesehen, das ist Wahnsinn. Dadurch, dass das Italien ist und Schweiz, der See getrennt in der Mitte, kannst du heute da noch alles fast machen.
Wann sind Sie das letzte Mal Wasserski gefahren, Herr Kraus?
Vor 2 Jahren, weil
echt?
Ich gesagt habe, so
83.
Ja, aber ich habe gesagt, das ist genug, jetzt sind wir lang genug gefahren und haben das auch ganz gut überlebt.
Seit
das Wasserskifahren ist ein... Soll ich Ihnen sagen, wie ich zu Wasserski kam?
Selbstverständlich.
Gut, ich bitte darum. Ich wollte eigentlich wahnsinnig gern Motorrad fahren. Ich habe die Motorräder immer gesehen bei den Rennen, die so schräg drinnen lagen. Und da haben wir gesagt, das traue ich mich einfach nicht, das möchte ich auch nicht. Aber am Wasser wäre das doch ideal, da tut es nicht weh. Da habe ich mich geirrt. Mhm. Aber so bin ich zum Wasserskifahren gekommen. Mhm. Aber es kann genauso wehtun.
Seit einigen Jahren nicht mehr nur im Tessin? Am Luganer See, sondern auch in der Steiermark als Weinbauer. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, wollen wir nicht übertreiben. Es war so, dass ich die 4. Abschiedstournee machte oder sowas und mir gesagt habe, so, jetzt ist dann wirklich Schluss, ich höre auf. Und ich hatte zuvor von einem Freund von mir ein umgebautes Bauernhaus gekauft und da waren Schafe rum und meine Frau hat gesagt, die stinken. Dann habe ich sehr viele Weinbauern kennengelernt, logischerweise. Und da habe ich gesagt, wir könnten eigentlich dort einen Weinberg anlegen und die Schafe woanders hin tun. Und dann könnte ich Weinbauer werden. Ja. Und daraus ist eine weitere Tournee entstanden. Aber der Weinberg auch. Eben. Aber den macht natürlich ein anderer. Der macht Themend und der macht wirklich einen vorzüglichen Wein. Und unser Wein ist prämiert. Also ich bin sehr stolz. Ich habe einen kleinen Weinberg.
Sind Sie im Austausch mit Günther Jauch? Der ja auch.
Ja, der hat einen großen. Ja, ich habe einen kleinen. Ja. Knappes Hektar.
Wie viel Liter?
Knappes Hektar, 5000 Liter oder sowas bringen wir raus.
Na also, ja, super.
Mehr als der Eigenbedarf.
Ja. Sie verkaufen es doch auch in Tourneen, habe ich
gesagt. Ja, ja, ich sage, mehr als der Eigenbedarf, muss also.
Wasserskifahren habe ich Sie auch gesehen in Shows im deutschen Fernsehen. Sie waren da irgendwelchen, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Shows das waren, in Schwarz-Weiß war das teilweise noch. Ja. Jahrzehntelang mit eigenen Shows unterwegs, angefangen eben noch in Schwarz-Weiß. Ja. Wenn Sie sich Fernsehunterhaltung heute anschauen und das, was damals in den 60er, 70er Jahren war, schauen Sie überhaupt noch sowas?
Fernsehshows? Mhm. Ich bin kein großer Fernseher, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ich sehe nicht wahnsinnig viel Fernsehen. Ich weiß nicht. Ich bin ein Nachrichtenschauer.
Kein Showschauer.
Kein Showschauer.
Showschauer. Das heißt, als Sie angefragt worden sind für The Masked Singer, da wussten Sie erstmal gar nicht, was das ist.
Ich wusste schon, was ist, aber ich hatte es bis dato nicht gesehen. Ja? Und ich habe mir es auch leichter vorgestellt.
Das war 2021, wo man eben singt und das Ziel eben genau das Gegenteil ist von ihrem Auftreten sonst. Man sollte ja nicht sagen, oh, der Peter Kraus.
Nein, es ist wirklich sehr schwer, aber es hat mir doch im Nachhinein sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist nicht einfach.
Und das zum Beispiel haben Sie da gesungen. Let Her Go, hier nicht in der Version vom Stinktier, sondern vom Passenger mit Ed Sheeran.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Gast bei Stefan Parisius,
Peter Kraus, Hüftschwung mit 85.
Und zwar genau am 85. Geburtstag, also am 18. März in der Isar-Philharmonie in München.
Ja.
Aber damit nicht genug. Ab Oktober dann auf Tournee. Ich habe mal nachgeschaut, es sind 10 Termine dann fast im Tagesrhythmus hintereinander für ein, zwei Tage.
Ja, aber das mache ich meistens.
Ja, ja. Aber Sie sind ja meistens in Ihrem Leben sind Sie aber nicht 85 dann. Wie trainieren Sie auf sowas hin?
Ja, schon. Trampolinspringen, also so kleines Trampolin, ein bisschen gehen. Ja, trainiere.
Trainieren?
Ja, auch nichts anderes, als was andere machen. Also ich habe kein spezielles Training.
Naja gut, aber wahrscheinlich ist das jetzt
aber ich mache kein Handeltraining oder nicht. Sowas, kein Muskeltraining, also Dehnungsübungen.
Und die Musik müssen Sie auch nicht mehr üben, weil die können es schon.
Nein, ich mache immer was Neues.
Ja?
Ja, zum Beispiel jetzt ist sehen Sie, ich habe eine Frage, die mir in den letzten Jahren so oft gestellt wurde,
ich würde
die
Ihnen noch gerne bei Ihnen
vermisse.
Also bitte?
Wieso sind Sie so jung und so fit noch und wie kommt das? Die habe ich jetzt mit einem Song beantwortet.
Nämlich?
Mit einem neuen Song und den werde ich jetzt präsentieren im Geburtstagskonzert und das wird auch der schöne, ruhige Song in der Tournee werden.
Aha.
Der heißt, das ist die Antwort auf diese Frage, der heißt, ich lasse den alten Mann nicht rein.
Ich hatte mal was gelesen von, ich lasse das Ozon rein.
Das Ozon lasse ich auch rein, das ist richtig.
Dass das eins Ihrer Geheimnisse, Ihrer Jugendgeheimnisse wäre, was ist das?
Das ist eine Geschichte, ich glaube, die wird jetzt publik. Ich bin ein Fanatiker von einer Ozonbehandlung, Hochdosis-Ozonbehandlung.
Das heißt, Sie sind verantwortlich fürs Ozonloch, oder?
Nein, das wäre furchtbar.
Ja, das ist ein Gas?
Das ist Ozon. Ozon wird ins Blut gemischt und regt die Stammzellen an, die Zellen zu beauftragen, alles im Körper zu richten und in Ordnung zu bringen.
Zu Risiken und
so einfach ist es natürlich nicht. Es gehört noch anderes dazu. Es gehört noch ein bisschen Disziplin dazu und so weiter.
Mhm.
Es gehört dazu, den Zucker weglassen, kein Käse, was mir sehr schwer gefallen ist und so weiter. Also von nichts kommt nichts.
Ist schon klar. Gibt es überhaupt irgendwas, wovon Sie sagen, das geht jetzt nicht mehr? Auf der Bühne oder im Leben?
Auf der Bühne geht alles.
Ja?
Ja. Im Leben. Wenn ich so recht nachdenke, geht auch alles.
Okay.
Ja.
Andere nehmen sich ja mit 40 so ein Midlife-Crisis oder sowas. Haben Sie je eine Phase in Ihrem Leben gehabt, wo Sie gehadert haben mit sich, mit der Endlichkeit?
Nein. Nein.
Gut. Ja, ist okay. Kurze Antworten sind die besten.
Nein.
Sie wollten an der Stelle, glaube ich, sagen...
Ich lehne es ab einfach, weil ich nicht will. Das ist ja das, was Sie ausdrücken mit, ich lasse den alten Mann nicht rein. Der alte Mann sind ja alles, das sind diese Gedanken, die nur dazu führen, dass du nachgrübelst, dass du überlegst und dass du dich dann wieder schlecht fühlst und so weiter. Das lasst man einfach nicht zu. Es kommt, wie es kommt. Aus. Schluss, basta. Man tut das Beste dafür und ich lasse den alten Mann nicht rein. Die Nummer hört auch so auf. Ein Tipp für Sie zum Glücklichsein. Lass den alten Mann nicht rein.
Was ist das Tollste dran, 85 zu werden?
Was soll da toll sein? Vielleicht, dass ich zurückblicke und sage, ich habe aufgrund dessen, dass ich mir als Mensch mit dem, was ich tue, treu geblieben bin, dass ich auf so eine lange Zeit es doch geschafft habe, ein gewisses Publikum zu haben, das mich mag.
Und was wünschen Sie sich zum Geburtstag?
Zum Geburtstag wünsche ich mir eigentlich, dass es so bleibt. Aber das wünscht sich jeder, oder?
Weitermachen. Einfach nur weitermachen.
Nein, ich weiß es nicht.
Gibt es sowas wie eine Bucketlist? Kennen Sie das Konzept Bucketlist?
Nein, kenne ich gar nicht.
Bucketlist kommt aus dem Englischen Kick the Bucket.
Kick the Bucket.
Das ist so ähnlich wie sagt man in Deutschland, ins Gras beißen. Also die Liste von Dingen, die man noch erleben muss, bevor man ins Gras beißt.
Die habe ich nicht. Ich habe keine großen Wünsche mehr. Da haben wir doch schon drüber gesprochen, oder?
Ja, weitermachen.
Weitermachen nicht unbedingt. Ich möchte ein paar Konzerte machen, damit ich meine Musiker wieder treffe und damit ich auch fürs Publikum ein bisschen präsent bin. Ich möchte nichts mehr Großes erleben. Ich möchte nur noch das genießen, was ich habe. Das ist ganz schlicht einfach mein Haus, das ist mein Weinberg, das sind 2-3 Autos.
2-3?
Das ist meine Frau.
10-11, habe ich gehört.
Ja, ich verkaufe welche.
Ach so.
Es werden ja weniger.
Wie viel sind es im Augenblick noch?
Ich glaube 10.
Und auf welche sind Sie am meisten stolz?
Naja, ich habe ein AC Bristol, mit dem ich sehr viele Bergrennen gefahren bin.
Und fahren ihn auch immer noch ein bisschen. Aber jetzt keine Rennen mehr.
Keine Rennen mehr.
In Zukunft mehr Musik oder mehr Bilder? Über den Maler Peter Krause.
Musik. Ich bin ja ein ausgesprochener Swing-Fanatiker und ich haue irgendeinen Jazz-Sender rein und da singe ich mit und das macht mir Freude und macht mir Spaß. So ist auch die Platte entstanden, dass ich meinem Musiker gesagt habe, der hat gesagt, was machst du in dieser blöden Pandemie? Wir können nichts mehr machen. Da sage ich, du, ich singe lauter Jazz-Sachen mit Herrn Sinatra und so weiter. Und da hat er gesagt, warum nehmen wir das nicht auf? So genau. Ist die Idole-Platte entstanden.
Und wenn Sie die Idole-Platte haben wollen zu Hause, 3 Exemplare hätten wir im Angebot. Kleines Mail an service@bayern2.de mit dem Betreff Peter Kraus und dann drücken wir Ihnen die Daumen. Ich drücke Ihnen die Daumen für Ihr Geburtstagskonzert.
Danke.
Natürlich gratulieren wir jetzt nicht und sage ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie da waren. Awapablua.
Wap bam bum.
So ist es richtig. Also, Dankeschön, Peter Kraus.
Danke vielmals, herzlichen Dank. Es hat mir Spaß gemacht.
Apropos Klassiker, ein anderes Podcast, das ich empfehlen kann, auch in der ARD-Audiothek, Dicky Dick Dickens. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Nee. Das ist eine für mich legendäre Hörspielserie. Also ist aus dem Spiel in den 20er Jahren, habe ich früher gehört, als Radio noch schwarz-weiß war. Das gibt es eben unter anderem auch in der ARD-Audiothek.